bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr aller Zeiten, du bist hoch erhaben, herrlich im Himmel erhöht. Doch voller Demut kamst du auf die Erde, zeigst, worin Liebe besteht. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir.
Liebe Geschwister, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Es ist tatsächlich mal wieder ein Gespräch, denn ich darf dich begrüßen. Matthias, hallo.
Hallo Heiko, ja, hallo zusammen.
Ja, wir haben heute einen interessanten Text. Es geht wieder um einen Vorgriff auf den Predigttext für den kommenden Sonntag. Und es ist eine Perikope, die Perikopenordnung hat sich verändert. Ich sag mal vielleicht irgendwann mal was zu der Entstehung der Perikopenordnung und so weiter. Ich finde die im Übrigen sehr sinnvoll, darum halte ich mich auch dran, weil man sich die Texte dann nicht beliebig selber heraussucht. Das kenne ich von Kollegen, die dann immer bei ihren Lieblingsthemen landen. Und ich glaube, dass wir auch als Pastoren wachsen können, wenn wir Texte nehmen, uns damit konfrontieren lassen, die wir uns selber nicht herausgesucht hätten.
Ja, aber sonst ist es manchmal so, als wenn wir nur von einer Blüte zur nächsten fliegen und uns das Schönste raussuchen, ne? Und ja, wir wollen die herausfordernden Texte nicht aussparen, sondern das ganze Evangelium, die ganze Bibel predigen. Und ja, das ist so die Perikopenordnung, da sicher eine gute Hilfe dabei.
Richtig, denke ich auch. Das Herausfordernde diesmal an dem Text, den wir im Hebräerbrief finden, Kapitel 13, Vers 1 bis 3, ja, das wird sich euch erschließen, wenn ihr den hört. Ich lese den einfach mal vor aus der Luther-Übersetzung. Hebräer, Kapitel 13, Vers 1 bis 3. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Interessant, ja. Also du hast es vorhin auch mal gesagt, ich habe dich gefragt, wie du mit dem Text so zurechtgekommen bist. Ansonsten haben wir gar nicht groß und breit darüber geredet, das soll ja jetzt stattfinden. Aber was würdest du sagen, so das Herausfordernde, wenn du denkst, du sollst über diesen Text predigen? Wo wäre die Herausforderung?
Ja, es sind ja so Ermahnungen am Schluss des Hebräerbriefs. Aber es ist jetzt nicht so fest in einem Kontext eingebunden, aber recht typisch für die Zeit. In der Antike wurde das oft am Ende einer abgeschlossenen Argumentation, wurden noch so Schlussermahnungen angesetzt. Ja, ich denke, das gilt so ein bisschen der Fürsorge der Gemeinden, praktische Lebenstipps nochmal ans Ende zu setzen. Ja, und die sind jetzt aneinandergereiht. Nicht immer sind die argumentativ fest miteinander verbunden. Ja, manchmal dann so, das als Ganzes wahrzunehmen, könnte auch mal eine Herausforderung sein. Ja,
ja. Viele Ausleger, Theologen sagen, das ist so etwas wie ein Anhängsel, was jetzt noch folgt. So nach dem Motto, was ich übrigens noch sagen wollte, kurz bevor wir diesen Brief beenden. Ich glaube, das ist ein bisschen kurz gegriffen. Also ich denke, natürlich steckt da ein Kern Wahrheit drin, aber hier geht es um ganz praktische Anweisungen. Und ich bin eigentlich immer glücklich, wenn es nicht bei der Theorie alleine bleibt, sondern wenn die Zuhörer oder die Leser in diesem Fall dann auch nochmal ganz praktische Lebensanweisungen rausnehmen können. Vielleicht hast du ja schon davon gehört, dass Luther zwei Briefe, den Hebräerbrief und den Jakobusbrief, ganz ans Ende gestellt hat. Mhm. Darum ist es heute in der Luther-Übersetzung auch an anderer Stelle wie bei anderen Übersetzungen. Da kommen beide Briefe ein bisschen weiter vorne vor. Und du weißt, was er dazu gesagt hat, oder?
Ja, zum Jakobusbrief weiß ich, den hat er ans Ende gesetzt. Das war eine strohende Epistel.
Genau.
Ja, ihm, glaube ich, waren die Werke zu sehr betont, aber Jakobus, ich glaube, da hat Luther etwas missverstanden, meint mehr die Werke, die aus dem Glauben resultieren und nicht die Werke, die das Heil ermöglichen oder die uns durch unseren Lebenswandel das Heil schenken, sondern vielmehr, wir sind errettet und wir sind geliebt und wir sind eine neue Kreatur und dann wollen wir jetzt auch anders leben. Und das hat, glaube ich, Luther nicht so verstanden und deshalb hat er den Brief ans Ende gesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ehrlich gesagt, beim Hebräerbrief, warum er den ans Ende gesetzt hat. Es gibt viele alttestamentliche Bezüge. Mhm. Da ist ja auch öfter dann mit Opfer und vielleicht dann auch mit Werken das zu verknüpfen. Oder vielleicht hat das Luther so verknüpft. Ja, der Autor des Hebräerbriefs ist auch nicht so bekannt. Da ranken sich viele Spekulationen.
Ja.
Du wirst mir gleich sagen, warum der Hebräerbrief dann tatsächlich ans Ende der Lutherbibel geraten ist.
Ja, vielleicht irre ich mich da auch, aber ich habe das auch mit der strohenden Epistel gleichgesetzt, also das Hebräerbrief und Jakobusbrief, die Briefe waren, die ihn am wenigsten angesprochen haben. Und auch in der Theologie des Luther finden wir da ganz andere Ansätze. Und du hast es richtig gesagt, der Hebräerbrief, der nimmt ja ganz viele Anleihen auch aus dem Alten Testament. Mhm. Zum Beispiel das Bild des Hohenpriesters, der Christus ist, und das Opfer, das einmalige Opfer, das er da bringt. Ich finde, das macht diesen Hebräerbrief unendlich kostbar und ich bin dankbar, dass dieser Hebräerbrief dann nicht nur verwurzelt ist mit dem Alten Testament, sondern dann auch da einmündet, wo es darum geht, wie können wir jetzt unser Leben so gestalten, dass es Gott gefällt. Und darum, ich finde, der Vers, der dem Ganzen vorangeht, oder zwei Verse sind es, Vers 28 und 29 vom 12. Kapitel, für mich leiten die das 13. Kapitel auch ein Stück weit ein. Da heißt es, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also da spricht für mich ganz, ganz viel Respekt vor Gott, Gottesfurcht.
Ganz viel Ehrfurcht, ja.
Ja, die spricht da raus und die ist etwas, was einen motiviert, sein Leben auch nochmal in einem anderen Licht zu sehen. Und dann auch zu fragen, in welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln.
Ich finde das auch gut. Hier wird der Ausblick zu diesem unerschütterlichen Reich gegeben. Also das Reich, das fängt ja hier auch schon an auf Erden, das Reich Gottes. Aber wir blicken auch dann gerne in die Zukunft, dann in das Reich, wo dann alles Leid, all die Schmerzen, ja, im Himmelreich alles das weggenommen sein wird. Also unser Sehnsuchtsort, da wo wir dann wirklich zu Hause sein werden. Und wenn man diese Perspektive hat, es läuft darauf zu und da ist unser Ziel, dann nimmt man hier einiges auf Erden auch nicht allzu wichtig. Im Sinne, man braucht diesen Komfort oder man möchte dies und jenes noch genießen und erleben, sondern man schaut viel mehr aufs Ziel und sagt, ja, ich nehme sogar Opfer auf mich, ich möchte wirklich mich voll reingeben, möchte wirklich voll dienen, um an das Ziel zu erreichen. Nicht, weil ich es mir erkämpfen oder erkaufen kann, aber weil ich weiß, ich bin in dieser Zeit hier auf Erden Verwalter und die Zeit des Genusses, also im vollen Maß, die kommt dann im Himmelreich, ja, und ich will die Zeit hier gut auskaufen. Ich glaube, wenn man diesen Ausblick hat, dann geht man vielleicht manchmal einfach zielorientierter im alltäglichen Leben voran.
Ja, und das ist was, was ich auch ein bisschen bemängeln würde. Auch was heute in unserer Gemeinde, in unseren Kirchen auch gepredigt wird, das ist manchmal sehr wenig zielführend. Mhm. Also oft wird eine Politik gepredigt oder auch betrieben. Da frage ich mich, ob das wirklich noch das ist, was Jesus mit Gemeinde ausrichten wollte. Und darum bin ich eigentlich auch sehr froh, dass hier so ein Vers steht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist das, das zeigt mir wieder, dass Gott durchaus ganz konkrete Gedanken über unser Leben hat und dass es Dinge gibt, die ihm eine Freude machen und dass es durchaus auch Dinge gibt, die ihn traurig machen oder auch wüten oder enttäuschen. Ja, und das sind vielleicht auch Dinge, mit denen man sich selber mal befassen sollte im Hinblick auf sein eigenes Leben, auf sein Tun, auf seine Wünsche, auf seine Orientiertheit. Also wo möchte ich eigentlich im Leben landen, wo möchte ich mich hinentwickeln? Und wenn ich das auf mein Leben ansetze, bin ich da gut unterwegs oder nicht?
Ja, ja, wenn ich ans verzehrende Feuer denke, dann denke ich auch an Feuer, das uns läutert, ne? Läutert wie geläutertes Gold. Da gibt es ja auch ein Lied dazu.
Ja.
Und ja, da hängt für mich auch ganz eng das Thema Reinigung mit zusammen. Und ja, ich finde jetzt auch diese konkreten, expliziten Mahnungen am Anfang von Vers 13 gehen da gut mit über. Also
das von Kapitel 13 meinst du,
ja? Ja, genau.
Genau.
Dass da wirklich Mahnungen fürs praktisch alltägliche Leben gegeben wird, im Umgang miteinander. Ja, dass man da auch rechtschaffend und auf eine Weise vorbildlich, ne?
Ja.
Auch irgendwie erfüllt durch den Heiligen Geist in diesen Weg geht, ja.
Und, ja.
Ja.
Also was ich dabei sehe, das sind ja mehrere Aspekte. Also gucken wir uns mal 13,1 an. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Also zuerst wird so das ganz Allgemeine ausgesprochen. Die brüderliche Liebe auf Griechisch ist die Philia. Mhm. Liebe gibt es in drei verschiedenen Aspekten im biblischen Griechisch. Da wird dann ganz stark unterschieden. Im Deutschen haben wir diese Unterscheidung nicht. Ja? Mhm. Für uns ist Liebe Liebe. Aber inhaltlich können wir das, glaube ich, schon trennen. Die brüderliche Liebe ist die Philia, dann gibt es natürlich noch die Agape.
Das die hingebende ist Liebe.
Die hingebende, aufopfernde Liebe, die nichts erwartet und sich gibt. Und dann gibt es natürlich noch die Liebe zwischen Mann und Frau, Eros. Ja. Mhm. Hier haben wir Philia in Reihenform,
ja. Ja,
Geschwisterliebe.
Ja, und ich denke, diese Geschwisterliebe, die meint jetzt auch gerade die Liebe zwischen den Geschwistern in der Gemeinde. Der Christen. Ich denke, da ist auch ein besonderer Schwerpunkt. Mhm. Es gibt ja auch die Nächstenliebe. Da kommt es gar nicht so drauf an, ob jetzt der Nächste in der Gemeinde ist oder nicht. Aber ich denke, Bruder, die Geschwisterliebe meint gerade auch die Mitglieder der Gemeinde. Und ich denke, wir sollen einander lieben. Wir sind sogar aufgerufen, unsere Feinde zu lieben. Ein ganz besonderes Gebot der Liebe. Göttliches, ganz übernatürliches. Aber ich glaube, diese Bruder, Geschwisterliebe ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Band. Da sollte ganz besonders Einheit, Liebe, Fürsorge im ganz besonderen und starken Maße zum Ausdruck kommen. Und auf die spricht er an.
Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil also ich kenne diese Ambivalenz, ja, dass man ein großes Herz hat, auch für die Menschheit, ein großes Erbarmen hat für die Leute von draußen. Und dennoch gibt es Stellen in der Schrift, die immer wieder darauf hinweisen, zum Beispiel, dass wir einander wertschätzen sollen oder lieben sollen, füreinander da sein sollen und dass sich das zuerst erweisen soll an des Glaubens Genossen, wie es an mancher Stelle heißt. Und wie wichtig das ist, dass wir das in der Gemeinde auch vor Augen haben. Und das ist schwer. Das ist ja nicht einfach. Sonst würde da nicht immer wieder eine Erinnerung auch stehen im Neuen Testament. Und das wird uns nicht umsonst vor Augen gestellt.
Ja, und ich denke aber, wenn wir es nicht mal innerhalb der Gemeinde hinbekommen, ja, wo wir denselben Gott lieben, wo wir alle Jesus nachfolgen, also wo wir auch im Glauben vereint sind, dann wie könnten wir das draußen gut hinbekommen, gut praktizieren? Und ich meine, wir können ein gutes Beispiel sein in der Gemeinde, das anziehend wirkt, das attraktiv wirkt für Leute außen. Hier ist was anders, wir werden an der Liebe untereinander erkannt.
Ja.
Und deshalb ist, würde ich sagen, das macht so den Kern aus. Ich denke, da sollte die Liebe angefangen, gelebt werden und dann nach außen getragen werden.
Das ist ein gutes Bild auch. Und auch das, was du erwähnt hast, woran man uns erkennen soll, sind also nicht so Aktionen oder auch viel, viel Gutes. Ja, ich will das gar nicht kritisieren. Ich glaube auch, dass es seinen Stellenwert hat und haben muss. viele Aktionen, die Gemeinden machen, die gerade auch nach draußen gehen. Ich finde sogar, dass wir da zu wenig machen. Die sind letztlich aber nicht unser Erkennungsmerkmal. Auch nicht der Fisch hinten auf dem Auto, das sage ich auch öfter mal. Keine Äußerlichkeiten, auch nicht, dass wir sagen, ja, wir sind die, die jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. Das wünsche ich mir ja als Pastor, dass wir diese Gemeinschaft haben. Vor allen Dingen zählt es, wie wir diese Gemeinschaft haben. Nicht nur, dass wir sie haben, sondern wie. Und das ist dann die Herzenseinstellung.
Ja, wie wir füreinander einstehen, was wir uns das kosten lassen, ne? Wie viel wir auch bereit sind, für den Nächsten zu opfern, ne? Um manchmal vielleicht Leid mit ihm zu tragen, durch schwierige Zeiten mit ihm zu gehen. Einfach dann in Höhen und Tiefen zusammenzustehen.
Ja, bleibt fest in der brüderlichen Liebe, bleibt fest. Heißt ja nicht, er lernt es erst oder so, sondern Gott hat die Liebe schon ausgegossen in unsere Herzen. Es geht darum, dass wir uns auch nicht rausreden können, auch nicht sagen können, ja, schade, ich hab zu wenig Liebe, sondern Gott sorgt schon dafür, dass wir diese Liebe haben. Wir sollen aber fest darin sein, wir sollen darin wandeln, wir sollen darin leben, es ausleben und es auch selber wahrnehmen.
Ja, ich glaube, dass die Hebräer schon auch Brüderliebe untereinander hatten. Aber es ist wichtig, dass es nicht so ein emotionales Strohfeuer bleibt. Nur mal kurz, immer mal wieder aufflackern und auflodern. Ich glaube, die Betonung auch in diesem Vers liegt auf diesem bleibt fest. Also wir sollen da fest bleiben. Das soll wirklich praktiziert werden, kontinuierlich. Das soll ein ganz starkes Fundament auch unserer Gemeinschaft, eine ganz starke Säule sein. Ja. Und Geschwisterliebe, das müssen wir auch proben. Ja. Also Gott stellt uns in die Gemeinschaft mit vielen anderen Menschen, eine Gemeinde, die auch unterschiedlich sind, mit ganz anderen Gaben, Stärken, aber auch, Baustellen oder Wachstumsbereichen. Und das suchen wir uns öfter auch gar nicht so ganz aus. Gemeinden sind ja auch etwas größer manchmal.
Ja.
Und da können wir schon mal Liebe untereinander, Geschwisterliebe üben. Das wird außerhalb der Gemeinde nicht einfacher werden. Ja.
Ja. Ich denke auch, eine Gemeinde hat immer ihre Herausforderungen, weil die unterschiedlichsten Menschen von Gott berufen werden. Und wenn man dann Personen hat, die einen sehr, sehr fordern, dann sind das meistens aber auch die Menschen, die einen weiterbringen. Zum Beispiel Geduld, die wächst ja am besten dadurch, wenn sie in Spannung gerät.
Ja, sie gefordert wird, ja.
Ja. Ich habe oft festgestellt, dass es Hindernisse dafür gibt, in dieser brüderlichen Liebe zu leben. Ich denke mal, zwei Aspekte sind für mich da ganz wichtig und die sind auch auffallend. Das eine ist, dass man eine Vergebungsbereitschaft hat.
Ganz sicher.
Ja, es geht also nicht nur immer darum, dass man jemand eine Tafel Schokolade mitbringt in die Gemeinde oder einen Blumenstrauß, sondern wenn es um brüderliche Liebe geht, dann denke ich zuerst mal an die Vergebungsbereitschaft. Und das Zweite ist, dass man sich selber auch als Sünder sieht, als jemand, der aus der Vergebung Gottes leben muss. Und ich glaube, dass das in dieser Kombination es möglich macht, eine Gemeinschaft in aller Unterschiedlichkeit mit einzelnen Individuen, die von Gott berufen worden sind, zu einer Gemeinschaft zu formen.
Ich würde vielleicht sogar noch ein Drittes sehen, und zwar, dass man auf das Wohl der gesamten Gemeinde achtet, dass man das im Blick hat, dass es nicht ist, wie man es oft in der Gesellschaft erlebt, eine Ellenbogengesellschaft, wo jeder um seinen eigenen Vorteil bedacht ist, wo jeder irgendwie als Erster die Leiter hochklettern möchte, sondern wo man vor allem den anderen im Blick hat, ihn fördern möchte, man Liebe auch wirklich lebt und bereitwillig gibt, auch mal vielleicht einen Schritt zurücksetzt, um den anderen die Vorfahrt zu geben, ja, um den anderen auch mal eine Sache anzuvertrauen, die man vielleicht selbst gern gehabt hätte. Auch da kann man Liebe üben und auch, ich glaube, mal einen guten Kontrast zur Gesellschaft setzen.
Ja, das finde ich, das kann ich nur unterschreiben. Wir haben jetzt konkret zum Beispiel eine sehr interessante Gemeindeversammlung gehabt mit nur einem Punkt, nämlich der Wahl. Das war ja unter sehr, sehr, sage ich mal, schwierigen Umständen. Das war Neuland für uns und wir haben versucht, als Gemeindeleitung dem Rechnung zu tragen, uns sehr, sehr viel Mühe gemacht und standen da auch nicht nur mit unserem Namen, sondern auch mit unserem Gesicht und unserer Stimme. Wir haben uns da Wir haben uns da ein bisschen ins Schaufenster gestellt und für uns war es ganz wichtig, da transparent zu sein. Das Interessante ist, dass man dann trotzdem auch vereinzelte Stimmen treffen kann, denen das nicht reicht oder die da trotzdem argwöhnisch sind oder die irgendeinen Punkt kritisieren, wo ich einfach denke, dass der nicht zutreffend ist. Und auch, ja, da will ich gar nicht so weiter drauf eingehen, das müssen die Geschwister ja für sich selber auch sehen, das sind ja auch immer ganz wenige. Im Großen und Ganzen, denke ich, hat sich trotzdem eine Reife gezeigt. Einmal eine Reife der Gesamtgemeinde, auch vom Abstimmungsergebnis ganz sicher, aber letztlich auch von der Reaktion der Gemeindeleitung. Wie man dann auch vielleicht auf Stimmen eingegangen ist, die sich mal im Ton vergriffen haben oder die nicht ganz sachlich argumentiert haben oder auch Fragen gestellt haben, die so intentiös sind, also wo man dann mehr über den Fragenden erfährt, als eigentlich spürt, dass es da um Informationsfluss geht. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Art, ja, sich nicht anstecken zu lassen, sondern wirklich dann selber einen guten Weg, einen transparenten Weg, einen liebevollen Weg einzuschlagen. Es gibt natürlich dann auch Grenzen, wenn man merkt, dass eine Gemeinschaft gefährdet ist, dass einer Gemeinschaft geschadet wird durch Lieblosigkeit. Und da muss man dann auch mal intervenieren. Ich denke, dass wir auch als Gemeinde heranreifen, das gut unterscheiden zu können, wann was dran ist. Und lieber ein Stückchen geduldig zu sein. Aber wenn man merkt, es entsteht ein Schaden, egal aus welcher Richtung, selbst wenn es jetzt aus der Richtung des Pastors ist oder aus der Richtung der Gemeindeleitung, da müssen solche Dinge dann auch benannt werden. In der Reihenfolge, wie es in der Bibel steht, in einer guten Reihenfolge. Ja. Man möchte die Leute gewinnen, auf den guten Pfad wiederbringen. Aber man darf es nicht unter den Teppich kehren.
Ja, sehe ich genauso. Aber auch, was du da auch angedeutet hast, ne, dass die Liebe, die man dem anderen zeigt, dass wir die nicht an Bedingungen, Vorabbedingungen knüpfen. Ja, manchmal ist selbst ein konsequentes Handeln auch eine liebevolle Art, zu sagen, okay, hier gibt es auch Grenzen. Ne? Ja. Das gehört auch dazu. Aber ja, ich glaube, bei der Bruderliebe, Geschwisterliebe fängt es gewisserweise an.
Genau, und jetzt im zweiten Vers heißt es, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also schon mal eine ganz nette Perspektive. Es geht darum, dass man ohne Wissen vielleicht Engel beherbergt hat. Mhm. Was entnimmst du denn aus diesem Vers?
Ja, also ich finde, dass Gastfreundschaft ist ein ganz starkes Indiz, ein ganz starker Indikator eigentlich für eine sehr vitale Gemeinde, für eine sehr integrative Gemeinde. Wenn überall eingeladen wird, man ein reges Miteinander hat, auch außerhalb des Sonntagsgottesdienstes, doch, das ist schon irgendwie auch ein sehr gesunder Aspekt. Ich finde, dann vertieft man das, was man im Gottesdienst gehört hat, man stärkt die Gemeinschaft, man ist unter Gleichgesinnten, unter Leuten, die auch Jesus nachfolgen, zusammen unterwegs. Und ich glaube, das schützt auch vor Anfechtungen, vor Angriffen. Ich glaube, das ist wie ein Seil, ne, das dann aus vielen Fäden besteht. Das ist da nicht so leicht zu reißen. Hm. Es hat einen ganz hohen Wert. Man lädt ein. Und ich glaube, auch die Leute, die gerne einladen, die geben nicht nur her, die empfangen auch viel in der Gemeinschaft, im Austausch. Da liegt ein unglaublicher Segen drauf. Und ich sag mal so, der sollte wirklich immer typisch sein, auch für unser Miteinander. Diese Gastfreundlichkeit, dieses Miteinanderleben und Miteinander teilen.
Hm. Ich denke, dass Gastfreundschaft auch eine explizite Gabe sein kann. Wir haben auch Menschen, die das gerne und gut machen, wo man wirklich merkt, die haben diese Gabe in ausgesprochener Art und Weise. Das hat natürlich nicht jeder, aber gastfrei, hier geht es ist eine Erinnerung an alle und ich glaube auch an die Gemeinschaft an sich. Wenn ich mir vorstelle, macht das einen Unterschied, wenn jemand, du hast jetzt den Sonntagsgottesdienst ein bisschen ausgeklammert, aber ich würde den sogar ganz stark ins Zentrum rücken. Wenn jetzt zum Beispiel ein Besucher in die Gemeinde kommt, für mich macht das einen großen Unterschied von der Atmosphäre, ob das eine gastfreundliche Gemeinde ist oder eben nicht.
Ja, sicherlich. Ja.
Es kann, und dann ist es eine Ergänzung zu dem, was wir im ersten Vers hatten. Der erste Vers ist so diese brüderliche Liebe, die Liebe, die man in der Gemeinschaft lebt. Und dann kommt das andere, was auch stattfinden muss, nämlich, wenn ein Gast da ist. Ja, wie wird er aufgenommen? Es ist ja nicht einfach für Gemeinden. Man kriegt das immer wieder mit. Gottesdienst ist vorbei und die Leute freuen sich, ja, in dieser brüderlichen, geschwisterlichen Liebe, ja, wieder einander begegnen zu können und man herzt sich. Und dann kann es immer passieren, dass Leute ein bisschen untergehen, die diesen Anschluss noch nicht haben, die vielleicht das erste Mal im Gottesdienst sind. Das war in der Anfangszeit, als ich hier als Pastor neu war, war das augenscheinlich, dass wir da eine Baustelle haben. Und ich habe immer mehr Rückmeldungen gekriegt, auch von Gästen, die in das Gegenteil gemündet sind. Nämlich, dass sie sagen, ihr seid so eine gastfreundliche Gemeinde, ich bin hier angesprochen worden von mehreren eurer Schön. Geschwister. Ja. Und das ist für mich so ein tolles Zeugnis. Mhm. Und es geht darüber hinaus, ob jemand die Gabe der Gastfreundschaft hat, im Sinne, dass er jemanden gerne bewirtet oder gut kochen kann und gerne Gespräche führt. Das ist diese Offenheit. Das ist für mich eine Frage der Einstellung einem anderen menschlichen Wesen gegenüber.
Ja, und ich denke, es muss nicht immer einladen sein zu Hause und groß aufkochen und dergleichen. Gastfreundschaft kann sich auch darin zeigen, dass man vielleicht auch gastfrei in sein Leben einlädt. Ja. Mhm. Also, und wenn man irgendwie was gemeinsam unternimmt, am Nachmittag zusammen spazieren geht, irgendwie ja, und zusammen Minigolfen geht oder irgendwie so, ich denke, wo man einfach auch so seine ja, familiäre Tür öffnet für die Gemeinschaft mit anderen, ja, wo man sagt, hey, es ist uns wichtig, dass wir einfach viel Austausch haben mit Geschwistern aus der Gemeinde. Und ja, jeder hat da unterschiedliche Gaben und es ist gut, wenn wir uns deren bewusst sind und wenn wir sie nicht vergessen, ja, wenn wir wirklich das aktiv, proaktiv leben.
Ja. Was ist denn das Besondere, wenn es hier heißt, ohne ihr Wissen Engel beherbergt?
Ja, das ist ja echt ein sehr spannender Zusatz. Mhm. Also ich glaube, die meisten denken da völlig zu Recht erstmal an Genesis 18, wo Abraham ein paar Männer, die da vorbei des Weges kommen, ne, in Mamre, einlädt zum Essen und die wirklich sehr groß bedient und das sind fremde Männer, er kennt sie gar nicht.
Die Füße wäscht
ja,
und
genau.
ihn groß auftischt. Und, ja. Mhm.
Ja, also im Vorderen Orient wird Gastfreundschaft auch sehr, sehr groß geschrieben. Mhm. Ne? Also die nötigen einen ja dann direkt, schlachten dann noch einen Mastkalb und dergleichen. Ja, also so wirklich so eine ganz große Geschichte. Und ja, dann wird auch viel Zeit miteinander verbracht. Man freut sich, wenn jemand Neues vorbeikommt, von dem man Neuigkeiten erfahren kann. Und ja, und ja, da war mindestens ein Engel dabei, Christus wohl auch. Es gibt ja dann später im Verlauf des Kapitels die Diskussion um Sodom, ob Sodom vernichtet werden soll, wenn so und so viel Gerechte da gefunden werden oder nicht. Also scheint schon später, dass Abraham dann vielleicht eine Ahnung bekommt, wen er da bewirtet hat, aber am Anfang auf jeden Fall nicht. Ja, ja, bei Lot. Denkt mal auch dran, wenig später kommt ja ein Engel nach Sodom, um ihn zu schützen, um die Familie aus Sodom rauszuführen. Und er nimmt auch erstmal den Engel, zwei Engel, meine ich, sind das, auf und ja, wird dann von denen auch gerettet.
Ja.
Und ja, auch eine bekannte Geschichte, am Anfang war es ja nicht bekannt, ja, diese Engel in Sodom, die sollten ja so, wurden ja sogar verfolgt und er nimmt sie in Schutz. Ja, spannende Story.
Ja, das ist das Interessante, dass ja Engel nicht zu uns gesandt werden. Engel, also Boten Gottes, werden ja nicht zu uns gesandt, damit wir sie bewirten. Das ist nur ein Nebeneffekt. Was passiert, wenn wir himmlischen Boten begegnen, ist, dass sie ja für uns etwas bereithalten. Sei es jetzt eine Nachricht Gottes oder eine Anweisung, vielleicht auch eine Bewahrung. Du hast ja Lot jetzt auch erwähnt. Er hat sie bewirtet, aber sie hatten auch den Auftrag, ihn und seine Familie rauszubringen, zu retten, ihnen einen Weg rauszuzeigen. Und das ist ja quasi das, was uns blüht, wenn wir offen dafür sind, für diese Begegnungen, die Gott auch vielleicht in einer Weise stiftet, wie wir es nicht erwartet haben in dem Moment.
Ja, ich glaube, Engel kommen immer mit einem Auftrag. Und es ist schön, wenn wir dann ein Teil dieses Auftrags oder dieser Geschichte sein können. Ich glaube, da liegt besonderer Segen drauf.
Ja.
Wir später vielleicht mal erkennen, vielleicht im Himmel, oh, da haben wir versehentlich, ohne es zu wissen, ne, einen Engel aufgenommen, der diesen oder jenen Auftrag hatte.
Ja.
Und ja, ich möchte gerne Teil so einer Geschichte sein.
Ja.
Und ja, ich denke, gerade wenn man weiß, Leute sind im Auftrag Gottes unterwegs, ist besonders wertvoll, sie aufzunehmen. Und es wurde auch in der frühen Kirche in der Urgemeinde auch sehr praktiziert. Also Wander, Apostel und Missionare wurden sehr gastfrei aufgenommen.
Ja. Ja, manchmal ist man ja auch, anderer Aspekt, selber der Beschenkte, wo man dachte, dass man anderen etwas Gutes tut. Mhm. Ja. Manchmal ging es mir so, dass ich zum Beispiel schon als Jugendlicher, hatte ich da gar nicht Lust, jetzt dahin zu gehen. Da war eine Veranstaltung in der Gemeinde und ich dachte, oh, heute Abend bin ich so schlapp. Oder einfach mal die Füße hochlegen, Packung Chips und vielleicht einen guten Film. Also Netflix gab es damals noch nicht. Ja. Ja. Und dann hat man sich doch aufgerafft und ist hin und hat am Ende gedacht, gut, dass ich da hingegangen bin. Ich habe so viel mitgenommen.
Ja, ja.
Und ich habe auch immer wieder gehört, dass es anderen Leuten ähnlich ergangen ist, punktuell zumindest, dass man zum Beispiel dann sich aufgerafft hat, in den Gottesdienst gegangen ist, vielleicht aus Pflichtgefühl und so. Und dann hatte man eine total gute Begegnung oder ein Lied hat einen total angesprochen, weil auch die Predigt hat einem zugesagt. Und dass man dann am Ende gedacht hat, gut, dass ich mich überwunden habe. Hm. Und mir ist es auch schon so gegangen, wenn ich mit manchen Leuten ins Gespräch gekommen bin, wo ich dachte, ich tue ihnen was Gutes. Mhm. Ich erinnere mich da auch an manche Begegnungen, selbst am Sterbebett. Letzte Begegnung mit einer Schwester, die in gar nicht so fortgeschrittenem Alter gestorben ist. Oh, okay. Die hat sich verabschiedet. Da war ich noch mit unserem ehemaligen Gemeindeleiter, ich glaube Hartmut war das, habe sie besucht, wir haben für sie gebetet. Und sie hat sich dann von uns verabschiedet und auch gesagt, das weiß ich noch, das bleibt mir schon in Erinnerung, Heiko, wir sehen uns wieder. Und damit meinte sie nicht mehr hier.
Ja, ja. Ja.
Und das geht mir bis heute nach und ich finde das wirklich so eine schöne Verabschiedung, wo so eine Klarheit und ein Bekenntnis draus spricht, mit wenigen Worten. Ja. Und selbst bei jemandem, der schon gar nicht mehr bei Bewusstsein war, jemand, der lange vor meiner Zeit hier Gemeindeleiter war, an seinem Sterbebett, er war nicht mehr ansprechbar, seine Frau war da, aber ich weiß nicht, was es war, aber in diesen Minuten bei ihm zu sein, in dieser Stille, ihn liegen zu sehen, ein großer, starker Mann, kräftig, sein ganzes Leben hat er unglaublich viel gestemmt und ich habe eine unglaubliche Hochachtung vor dem. Als ich neu in der Gemeinde war, hatten wir uns verabredet und er hat über die Gemeinde erzählt und ich wusste, dass er einige Konflikte ausgestanden hatte und auch irgendwann mal auch zurückgetreten war. Aber er hat über keinen einzigen schlecht gesprochen. Also ein Mann mit viel mehr Integrität in dieser Hinsicht als ich. Und er ist mir ein Vorbild geworden und als er dann da lag, wirkte er wie, also ich hatte so ein Herz für ihn wie für einen kleinen Jungen, der da liegt. Ja. Ich glaube sogar, ich habe ihm mal über die Wange gestrichen in dem Moment, einfach weil man war sich als Geschwister irgendwo nah. Ja. Mir hat das viel gegeben, mich hat das bereichert.
Das glaube ich, ja.
Ja, ja, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt haben wir noch ein Vers.
Ja.
Okay, ja, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Fangen wir mal vielleicht mit der Begründung an. Also die ist ja vielleicht das ein bisschen Herausfordernde an diesem dritten Vers. Was bedeutet denn das für dich, weil ihr auch noch im Leibe lebt?
Ja, man kann den Leib ja als Gemeinde interpretieren. Ich würde es aber tatsächlich als den klassischen Körper, Leib, interpretieren. Ja. Und also die Leute, die jetzt hier angeschrieben sind, das sind jetzt eigentlich nicht Gefangene. Die leben noch draußen in Freiheit. Aber sie wissen auch nicht, wie sich die Zukunft gestaltet. Sie sind auch noch lebende. Es kann ihnen auch noch passieren, dass sie gefangen genommen werden, dass sie vielleicht auch erkranken.
Ich verstehe,
dass sie besondere Fürsorge bedürfen. Und zu sagen, hey, und jetzt sind aber andere in dieser Not. Und wir wollen bedenken, wir sind selbst noch nicht in dieser Situation, aber es könnte so kommen und wir wollen jetzt doch für die anderen in den Riss treten. Also ich würde es von der Seite beleuchten.
Also dass man es auch nah an sich ranlässt, ne, mit diesem Gedanken, das könnte jetzt ich sein, der da gefangen ist für seinen Glauben.
Ja, vor allem, weil er ja dann auch sagt, als wir sollen den gedenken als Mitgefangene.
Ja.
Wir sind ja dann, also die Angeschriebenen sind gar nicht gefangen, aber sie sollen sich in die Gefangenen hineinversetzen. Und ich denke, wenn wir uns hineinversetzen, dann entwickeln wir Empathie, Mitgefühl, wir können viel mehr nachvollziehen, durch was die Leute gerade gehen, als wenn wir es nur theoretisch sehr weit weg von uns haben. Dann kommt diese emotionale Komponente noch hinzu. Mhm. Und wir werden dann weicher. Wir sind dann bereit, viel eher die extra Meile zu gehen, als wenn wir das nur so ganz am Rande mitbekommen. Und ich glaube, da fordert der Schreiber des Hebräerbriefs auf, sich da hinein zu versetzen und sagen, Herr, die sind jetzt in einer sehr herausfordernden Situation und was an uns liegt, wir wollen ihnen beistehen und schaut mal, fühlt mal mit, in welcher Situation sie sind, was könnten sie brauchen, was sind ihre Nöte, wo können wir einen Beitrag leisten, dass sie ganz nah bei Gott bleiben. Mhm. Und ich denke, ja, dass der Hebräerbriefschreiber, dass er das in den Blick rücken möchte.
Ja, das ist ein guter Gedanke, passt auch dazu, was wir von dem Leib Christi wissen, nämlich wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit.
Exakt.
Und so ist das ja auch, wenn man, der ganze Körper kann gesund und fit sein, aber wenn man sich jetzt beim kleinen Finger mal einen Nagel reinhaut, dann leidet der ganze Körper. Also kann man nicht sagen, das ist das Problem vom kleinen Finger und wir anderen, wir interessieren uns nicht dafür. Und das ist diese Gemeinschaft, die Gott stiftet, dass man auch merkt, man ist miteinander verbunden und man hat auch einen geöffneten Blick für die Situation des anderen. Man kann es oft nicht mit verändern. Also hier heißt es jetzt ganz interessant, man macht keine Revolution so in dem Sinn oder macht einen Aufstand, versucht ihn zu befreien oder so, sondern dieses das Leid miteinander teilen, den anderen wahrnehmen in seiner Situation und für ihn da sein, das finde ich interessant.
Ja, und ich denke, es ist nicht nur das Gedenken im Gebet, sondern auch wirklich praktisch im Alltag gemeint. Die Christen waren schon sehr früh dafür bekannt, dass sie ihre Mitbrüder, Mitgeschwister auch in den Gefängnissen besucht haben. Also das war nicht wie heute, dass die Gefängnisinsassen voll verpflegt waren, dass es ihnen da immer sehr gut ging. Ja, die durften öfter besucht werden, aber denen fehlt es oft an Nahrung. Oftmals waren sie auf Nahrung von außen angewiesen. Mhm. Ja, da auch wichtig, sich hineinzuversetzen. Geht es meinem Bruder, geht es meiner Schwester im Gefängnis gut? Sie zu besuchen, zu versorgen, war auch so Zeit des Römischen Reiches eigentlich, es gab nicht diese klassische Gefängnisstrafe, die wir jetzt kennen. Es war mehr diese Verwahrung bis zum Prozess, bis zur Urteilsverkündung, bis zur Vollstreckung der Strafe. Es war eigentlich nur so ein kurzer Zwischenprozess. Und man wusste nicht genau, was wird aus den Gefangenen. Es war nicht so ein ewig langer Dauerzustand. Man kennt das dann auch aus den frühchristlichen Märtyrerakten, was danach passiert ist mit christlichen Gefangenen. Oft wurden sie leider auch zum Tode verurteilt. Aber ja, es war eine sehr schwierige Zeit, auch eine Zeit der Ungewissheit. Wie geht's weiter? Und da kann man auch seelischen Beistand leisten und da sich hineinversetzen. Und das hat also sehr viele Komponenten.
Ja.
Und noch ein letztes, auch Jesus, ne, Matthäus 25, der Weltenherrscher, Weltenrichter, sagt, ja, also diejenigen, die zu mir gehören, die haben auch die Gefangenen besucht. Also in Matthäus 25 wird das sehr deutlich, dass Jesus da einen großen Wert drauf legt. Die sind besonders hilfsbedürftig, besonders in einer schwierigen Situation. Und ja, gerade wenn es darum geht, dass sie gefangen sind aufgrund dessen, dass sie an Jesus Christus glauben, dass sie das Evangelium verkündigen und vielleicht nur aufgrund ihres Glaubens ins Gefängnis kommen, was man hier in dem Kontext so verstehen kann.
Ja, das ist auch in diesem Kontext zu sehen. Man hat für seinen Glauben mitunter einen hohen Preis bezahlen müssen.
Ja.
Und das waren Vorbilder auch für die Gemeinde, wo man wusste, die haben jetzt eine schwere Situation, sie teilen mit uns den Glauben und es könnte ich sein, der dort im Gefängnis sitzt. Ich denke, dass man auch überlegen kann, wie kann man solchen Menschen heute helfen, wie kann man sie unterstützen. Und ich würde auch sagen, uns sollte das Leid von Glaubensgeschwistern, beispielsweise auch in muslimischen Ländern, nicht egal sein, nicht gleichgültig sein.
Das stimmt.
Oftmals drehen wir uns um uns selbst und haben sehr viele Dinge vor Augen, die eigentlich in eine viel geringere Kategorie gehören. Und dem Leid gegenüber von Glaubensgeschwistern sind wir manchmal recht gleichgültig gegenüber. Und Open Doors sagt dir was, ne?
Absolut,
kennst du?
Ja.
Finde ich eine tolle Arbeit, wie auch immer man zu ihnen steht, aber man hat dort auch die Möglichkeit, zum Beispiel Briefe zu schreiben, Ermutigungsbriefe an Menschen, die für ihren Glauben eingesperrt sind.
Oder Patenschaften. einzugehen für Pastoren in besonders verfolgten Ländern. Also das gibt es dann verschiedene, es gibt ja verschiedene Organisationen, die verfolgte Christen unterstützen und da aktiv Anteil dran zu nehmen. Man muss nicht mal selbst vor Ort sein, ja, Briefpatenschaft, finanzielle Unterstützung oder auch, und ganz, ganz wichtig, auch im Gebet, ne? Das gerät so schnell in Vergessenheit in unserem Alltag. Wir haben es nicht so vor Augen, es sei denn, das ist gut, wenn man, das hast du Open Doors genannt, wenn man so eine Organisation hat, mit wo man immer wieder auf den aktuellen Stand ja, informiert wird und dann auch wieder ganz konkret beten kann. Das ist sehr wertvoll. Ich denke, kann man direkt in die Nöte, also die Nöte ansprechen und vor Gott bringen und für sie eintreten, für den anderen. Und man hört dann oft die Dankbarkeit der verfolgten Christen, dass sie wissen, hier auch in Europa denken Leute an uns und beten für uns.
Richtig. Ja, ich finde das ziemlich wichtig. Das ist so ein Aspekt, ja, da macht man sich das ganz gar nicht im Klaren, dass es gar nicht so weit weg ist und dass es Menschen sind wie wir. Das sehe ich auch aus diesem Vers, dieses wie wir, weil ich auch noch mitnehme, solange ihr im Leibe seid oder weil ihr auch noch im Leibe lebt, dass wir an uns auch spüren, dass wir oft kräftemäßig an unsere Grenzen kommen und dass wir dann merken, anderen Menschen geht es ähnlich. Und gerade wenn man selber im Leiden ist oder körperliche Gebrechen hat, sei es aufgrund des Alters oder gesundheitlicher Vorgänge, schon vielleicht sogar in jungen Jahren, dass man einen ganz anderen geschärften Blick hat für Menschen, die selber auch gerade leidend sind. Ja. Man hat immer die Möglichkeit, entweder man dreht sich nur um sich selbst oder man weiß auch durch das Leid, das man selber erlebt oder durch das man schon durchgegangen ist, macht einen sensibel auch für das Leiden eines anderen Menschen.
Ja, man wird auch dankbarer, wenn man zum Beispiel wirklich gerade gesund ist, ne? Durch den anderen oder durch das, was man selbst erlebt hat, weiß man das als nicht selbstverständlich einzuschätzen. Und ja, mit einer Dankbarkeit, mit einer Freude lässt sich dann ganz anders auch anderen Menschen begegnen. Und ich denke auch, wir nochmal bei den verfolgten Geschwistern sind. Öfter mal nehme ich das auch in Gemeinden wahr, dass so die Glaubensnachfolge nicht immer so ernsthaft ja, von ganzem Herzen betrieben wird. Ich will mal sagen, dass man tut sich schon schwer, auch Dinge zu opfern für die Jesus-Nachfolge. Es ist natürlich immer eine schwierige Sache. Es ist ein Opfer, aber die Bereitschaft sollte schon da sein. Wenn Jesus unsere erste und ganz große Liebe ist, sollten wir bereit sein, wirklich alles für ihn zu opfern. Sollten wir bereit sein, auch unseren Lebensstil ganz zu ihm hin auszurichten. Selbst wenn das manche Einschränkungen bedeutet und manche Sachen wir nicht nachkommen können, sollten wir dazu bereit sein. Und da denke ich zum Beispiel auch an unsere iranischen Glaubensgeschwister, die wirklich an Jesus glauben, ihm nachfolgen und die sich das richtig was kosten lassen. Also wir müssen gar nicht so weit weggehen. Wir haben sie auch zum Teil in unserer Gemeinde, haben Familie aufgegeben, zum Teil werden sie sogar von der Familie verfolgt. Man kennt auch hier Stichwörter wie Ehrenmord, ne? Gerade für Konvertiten ist das eine sehr gefährliche Geschichte, zum Christentum sich zu bekehren und ja, haben ihr Land verlassen, ihren ganzen kulturellen Background, ihre Freunde. Warum? Weil sie Jesus lieben. Warum? Weil Jesus ihnen das Allerwichtigste ist und weil ihnen kein Opfer zu groß ist. Und von denen können wir viel lernen. Von denen können wir uns wirklich mal eine große Scheibe abschneiden, auch mal von ihnen hören, wie sie das so erlebt hat und warum sie das machen. Und da wird uns diese Ernsthaftigkeit im Glauben, glaube ich, ganz besonders bewusst.
Ja, also das tut uns ja auch gut, wenn wir dann mal mit Menschen im Gespräch sind, die wirklich viel aufgegeben haben. Ich kann das uns auch nur ans Herz legen. Das ist so spannend, wenn man dann auch mal hört, zum Beispiel bei den Iranern, die du gerade angesprochen hast. Ich denke da auch an Farbod, was er durchgemacht hat und noch durchmacht, der im Iran zum Glauben gekommen ist, über einen ganz wunderbaren Weg. Und damit er seinen Glauben frei ausüben kann, ohne fürchten zu müssen, dass man ihm ans Leder will, dass er dann hierher gekommen ist. Und er hat es hier nicht leicht. Ja. Er verzichtet gerade auf sehr viel. Kann ich nur Mut machen, mit solchen Personen ins Gespräch zu kommen. Ich denke auch an unsere vietnamesischen Geschwister. Ich denke auch, wir sollten auch für die Gemeinden dort beten. Wir haben viele Beziehungen dazu über unsere Geschwister, die hier vor Ort sind. Es ist nicht überall so einfach, seinen Glauben öffentlich auszuleben wie hier.
Das stimmt. Ja, und ich denke, wenn wir Geschwister haben aus fernen Ländern, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, dann können wir auch schauen, dass wir ihnen vielleicht hier was Gutes tun, hier besonders gastfreundlich sind, hier sie begleiten,
ja, ja,
auch zu Gerichtsprozessen. Und das tun wir ja auch hier mit der Gemeindeleitung, da sind Leute wirklich engagiert. Und das finde ich so wichtig, das finde ich so gut. Ich denke, wir haben so viel Schlimmes erlebt, so viel wirklich auch Traumatisches. Da ist schön, wenn wir hier, es ist jetzt nicht direkt ein Ausgleich, aber wenn wir hier ihnen auch was Gutes tun können. Ja,
ja. Ja, im Text geht es jetzt richtig los, und wenn man sich fragt, warum der Perikopentext jetzt nur 3 Verse beinhaltet, dann muss man einfach mal weiterlesen. Ja? Da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das sind natürlich Texte, das ist ein Text. Ich finde es sehr schade, dass da der Mut fehlt, vielleicht dann noch den ein oder anderen Vers mit reinzunehmen, denn die wären es auf jeden Fall wert, dass man gerade heute in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit darüber nachdenkt. Ich kann es nur wärmstens ans Herz legen, lest einfach mal weiter ab Vers 4, da werden uns die Ohren schlackern, ja. Finde ich total wichtig. Jetzt nochmal, bevor wir auch selber ins Gebet gehen, nochmal kurz ein paar Hinweise. Das war jetzt die letzte Bibelstunde vor meinem Urlaub. In den nächsten 2 Wochen wird es kein Bibelgespräch mehr in dieser Form geben. Und wer weiß, vielleicht gibt es danach wieder die Möglichkeit, das müssen wir aber erstmal ausloten, dass wir unser Bibelgespräch vor Ort führen können.
Ja, das wäre schön.
Ja. Ja, wie das dann aussehen kann und wie sich das gestalten lässt, werden wir dann sehen. Momentan ist es eher eine Frage auch des Entweder-Oder. Das heißt also, dass wir dann über den medialen Weg, übers Internet, dann nicht mehr das Bibelgespräch machen, sondern wieder live in der Gemeinde. Hm. Ja, es hat mir trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht, jetzt auch wieder mit dir in dieses Gespräch reinzukommen. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch ein bisschen Gedanken mitgegeben, mit denen sie jetzt weiterarbeiten können. Ja, vielen Dank, Matthias.
Ja, ich fand es auch sehr schön. Und genau derselbe Wunsch, dieselbe Hoffnung ist auch bei mir vorhanden, dass wirklich ja, dass den einen oder anderen hier angesprochen hat und was Praktisches für sein Leben mitgenommen hat.
Genau, ist keine streuende Epistel. Also auch der Jakobusbrief auch nicht. Ja, das ist sehr praktisch.
Ja.
Ja, wunderbar. Dann möchte ich gerne zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du durch dein Wort uns immer wieder ins Herz sprichst und dass wir erkennen dürfen, dass du unser Leben durchleuchtest, dass du uns kennst, dass du uns verstehst, Herr. Bei dir finden wir wirklich absolute Annahme. Und du hast diese Hoffnung, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns von dir anleiten lassen, dass wir weitergehen, dass wir weiter wachsen. Herr, und das möchten wir. Und wir brauchen deinen Heiligen Geist, dass er uns in alle Wahrheit führt, dass er uns klar und deutlich vor Augen stellt, wo du bei uns ansetzen möchtest. Danke, dass du das tust in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit. Und darum wollen wir alleine dich loben, dich preisen, dich anbeten und wollen deinen Namen verkündigen, auch über unser Leben und auch über unsere Gemeinde, Herr. Sei du der eine, den wir wirklich im Mittelpunkt wissen und von dem aus alle Kraft und alle Herrlichkeit geht, auch hier in unsere Welt hinein. Lass du uns dadurch Licht sein und auch Salz für die Menschen, die auf der Suche sind nach Sinn, nach Ziel, dass sie dich sehen, dich entdecken und sich von dir finden lassen. Und so segne du uns, segne du auch all die Zuhörer, jeden Einzelnen, und gib du uns das, was wir wirklich brauchen, Herr, deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.
Amen.